Sie hören eine Reportage von Erwin Detling. Es ist Fest- und Markttag in Chichicastenango, einer Stadt in der guatemaltekischen Provinz Quiché. Auf den Treppenstufen aus Stein, die zum Tempel des Dorfes führen, motten kleine Kohlefeuer. Sie riechen nach Weihrauch und Kräuter. Auf der Tempeltreppe versammeln sich Indianerinnen und Indianer in ihren traditionellen Gewändern, reden angeregt, kaufen und verkaufen Kleider, Nahrungsmittel und Blumen. Auf dem steinernen Fußboden des Mittelganges des Tempels brennen hunderte von Kerzen, die auf verschiedene Felder verteilt sind. Die Kerzen stehen auf viereckigen Stahlblechen, damit das Wachs nicht auf den Boden tropft. Im Tempel spricht ein Indianer magische Worte und schwenkt Raucherstäbchen. Ein Mestize, der neben ihm steht, erklärt, was vorgeht.
El señor que está aquí, él es un chamán, es un guía espiritual, y él está usando el incienso.
Der Senior hier ist Schamane und geistiger Führer. Mit dem Rauch der Stäbchen stellt er die Verbindung zu den Göttern her, so wie diese Götter es von ihm fordern.
Él es un guía espiritual.
Der Schamane ist in sich versunken, murmelt Beschwörungen. Seine Augen sind geschlossen. Die Szene spielt sich vom äußeren Rahmen in einer katholischen Kirche ab. Dieser Tempel in Chichicastenango hat eine lange Geschichte, wie der Mestize weiß.
Ja, en el año 1540 llegaron los católicos aquí, destruyeron el templo maya y construyeron una iglesia católica.
Im Jahr 1540 kamen mit den spanischen Eroberern die Katholiken hierher. Sie zerstörten den bestehenden Maya-Tempel und bauten auf den alten Fundamenten eine katholische Kirche. Heute herrscht hier in diesen Räumen Synkretismus. Das heißt, die Mayas und die Katholiken kommen hier zusammen, benutzen den gleichen Kirchenraum. Die Stufen, die zum Tempel führen, symbolisieren die 18 Monate des Maya-Kalenders. Und die Zeremonie, die Sie hier beobachten, soll gute Ernten bringen. Die Schamanen bitten um Regen, um reichlich Regen und dafür, dass die Sonne und die Hurrikane vor allem die Maiskulturen nicht verderben. Hier gibt es 300 Schamanen, 150 Frauen und 150 Männer. Die Schamanen heilen mit Kerzen, Blumen, Schnaps, Räucherstäbchen und Kräutern. Deshalb nennen wir die Schamanen auch Maya-Doktoren.
In den engen Gässchen des Marktes von Chichicastenango verkaufen Händler verschiedene Sorten Mais. Die Körner sind in dicke Säcke aus Plastik abgefüllt. Oben ist die Krempe zu einem breiten Wulst geformt, damit der Mais für die Kundschaft zur Geltung kommt. José, einer der Händler, wuchtet einen massiven Schöpfer aus Chromstahl in den Mais und schleudert die Körner auf ein Sieb. Dort wird der Mais von Verunreinigungen wie kleinen Steinen oder Gräsern befreit. José ist nicht zufrieden mit der Maisernte.
Die Qualität des Mais ist mäßig. Es regnete zu wenig. Die Kolben an den Maispflanzen waren klein und schlecht entwickelt. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Ernte so schlecht ausgefallen ist. Die Leute haben auch kein Geld für Dünger.
Mehr als die Hälfte aller Guatemalteken leben mit einem oder zwei Dollar pro Tag. Das wenige Geld, das sie für andere Güter des täglichen Gebrauchs ausgeben, benötigen sie in Zeiten von Hunger für den Kauf von Mais. Der Händler José meint, die Farbe des Maises allein sage wenig über die Qualität des Produktes aus.
Das Mais criollo ist igual que el blanco y amarillo, ist igual calidad.
Wir haben hier drei Maissorten. Hier ist der kreolische, eher dunkle Mais und da ist der weiße Mais. Beide sind etwa gleich gut, von derselben Qualität. Aber der erste kommt aus dem heißen Klima, von der Küste. Der ist günstiger. Der Mais aus den höheren Lagen, dort wo es kälter wird, ist etwas teurer.
Aus welchen Lagen der Mais in Guatemala auch kommt, es hat nicht genug davon. In verschiedenen Zonen des Landes, im Corredor Seco, der eigentlichen Trockenzone von Guatemala, herrscht Hunger und Unterernährung. Viele Familien kaufen auf dem Markt in Chichicastenango nur kleine Mengen Mais. Die Ration wird für kaum eine Woche reichen. Die Bauern tragen den gekauften Mais, das wichtigste Nahrungsmittel, das sie seit Jahrtausenden kennen, viele Stunden weit in ihre Dörfer, wo wegen der Trockenheit kein Mais mehr wächst. Die Szenen auf dem Markt von Chichicastenango scheinen aus einer anderen Epoche zu sein. Während einen Steinwurf entfernt die Leuchtschrift eines Internetcafés flimmert, schreiten die Indianerinnen und Indianer in ihren farbigen Gewändern durch die schmalen Gässchen. Sie feilschen, lachen, palavern, tauschen sich aus. Sie versetzen den Beobachter zurück in eine längst vergangene Zeit, die im heiligen Buch der Mayas, dem Popol Vuh, beschrieben wird. Das Popol Vuh enthält Mythen und die Schöpfungsgeschichte der um ihre kulturelle Identität kämpfenden Maya-Indianer. Das Popol Vuh ist das gemeinsame Erbe, der Ausgangspunkt für die Menschen aus Mais, wie sich die Maya-Indianer in Guatemala selbst bezeichnen. Rigoberto Pérez, ein katholischer Pfarrer in der Quiché-Provinz, erklärt, was Mais für viele Guatemalteken bedeutet. Rigoberto Pérez gilt als engagierter Priester. Er setzt sich für die Belange der Indianer ein. Er lebt gefährlich. Vor Jahren haben seine Gegner das Pfarrhaus seiner Gemeinde abgebrannt.
El maíz es un símbolo y porque es lo que ha producido la fuente de la vida. Alguien decía, la gente de Guatemala son mujeres, hombres de maíz.
Mais ist ein Symbol, das die Quelle des Lebens geschaffen hat. Und jemand hat gesagt, die Leute von Guatemala, die Frauen und Männer, seien Maismenschen. Davon lebt die Bevölkerung. Für uns ist Mais ein heiliges Nahrungsmittel, also weit mehr als nur ein Produkt. Im Mais steckt eine Weisheit, die im Laufe von Jahrtausenden gewachsen ist. Die Menschen haben gelernt, angepasstes Saatgut zu wählen, damit es gute Ernten gibt.
Mais hat in Guatemala auch tiefe literarische Spuren hinterlassen. Miguel Ángel Asturias, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1967, hat dem Thema eines seiner wichtigsten Bücher gewidmet. Es heißt, wie könnte es anders sein, Menschen aus Mais.
Wenn die Männer säen und es nicht regnet, werden sie unausstehlich und ihre Frauen leiden darunter. Die Erde ist eine Frauenbrust, eine übergroße Brust, an der alle Landarbeiter hängen, die hungrig nach Ernte sind, eine Ernte, die wie Muttermilch riecht oder so wie der Saft der Maisstängel, an denen, frisch geschnitten, die Landarbeiter saugen.
Der Maisverkäufer José in Chichicastenango hat schon davon geredet. Die Maisernte war schlecht dieses Jahr. Es gab viel zu wenig Regen. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, warum in den kommenden Monaten die ländliche Bevölkerung ganzer Landstriche von Guatemala auf Maislieferungen von Hilfsorganisationen angewiesen sein wird. Pfarrer Rigoberto Pérez meint dazu,
Guatemala es una tierra que da comida suficiente para todos.
Die Erde von Guatemala ist eigentlich gut genug, um alle Bewohner mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das Problem in Guatemala war immer schon die ungerechte Struktur der Agrarwirtschaft, die sich erbarmungslos ausgebreitet hat im Land. Die Möglichkeiten für Menschen, die vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang auf dem Feld arbeiten, von ihrer Arbeit zu leben, werden immer kleiner. Dieses System hat zum wirtschaftlichen Ausschluss eines großen Teils der Bevölkerung geführt.
Der Befund des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF zur Lage in Guatemala ist besorgniserregend. Die Hälfte der rund 14 Millionen Guatemalteken sind arm, weitere 2 Millionen sind sehr arm. Nach der schlechten Maisernte sind 410.000 Familien in den kommenden Monaten hungergefährdet. Besonders die Kinder sind davon betroffen. Jedes zweite Kind im Land ist chronisch unter- oder falsch ernährt. Ein Besuch auf der pädiatrischen Abteilung eines Krankenhauses ist erschütternd. Im San Juan de Dios-Spital in der Altstadt von Guatemala begleitet mich eine Mitarbeiterin durch lange Korridore. Im Eingangsbereich der Notfallaufnahme bewachen spitaleigene Pistoleros verwundete Kriminelle, die bei Straßengefechten angeschossen wurden. Auf der Kinderabteilung erklärt mir die Mitarbeiterin, in welchem Zustand die Säuglinge im Spital aufgenommen werden.
Nos encontramos en el área de nutrición del Hospital General San Juan de Dios. Pues esta es el área directamente donde.
Wir sind in der Ernährungsabteilung des San Juan de Dios Spitals. Die Kinder sind unterernährt. Die Mütter bringen sie jedoch ins Spital, weil sie Folgesymptome des Hungers und der Unterernährung wie allgemeine Schwäche, Fieber, Husten oder Hautkrankheiten aufweisen. Ernährungsspezialisten, Sozialarbeiterinnen und Ärzte klären die kleinen Patienten ab und sie machen sich ein Bild davon, was jedes Kleinkind braucht, damit es, wenn es das Spital verlässt, ein normales Gewicht und eine altersgemäße Größe hat.
Olga Sandoval hat ihr ein Jahre altes Baby aus der Provinz Jalapa in die Hauptstadt gebracht. Das Kind hat weit aufgerissene Augen und ist für sein Alter winzig klein.
Im Spital in Jalapa brachten die Ärzte das Fieber nicht runter. Brandon, so heißt der Kleine, hat Fieber, seit er auf der Welt ist. Ich bin froh, dass ich jetzt in diesem Spital bin, wo die Ärzte Brandon sicher helfen können. Nach 3 Monaten hat der Kleine die Brust nicht mehr genommen. Wie lange ich mit Brandon bleiben muss, weiß ich nicht. Die Ärzte werden es mir bestimmt sagen.
In der Kinderabteilung des San Juan de Dios Spitals wird klar, dass die zum Teil sehr jungen Eltern der schwer unterernährten und kranken Kleinkinder für ihre Aufgabe schlecht vorbereitet sind und kaum etwas über Ernährung oder Kinderkrankheiten wissen. Sandra Varillas ist Sozialarbeiterin im San Juan de Dios Spital. Sie ist davon überzeugt, dass sich die fehlende Schulbildung der Eltern neben der prekären Versorgung direkt auf die schlechte Ernährung und Versorgung der Kleinkinder auswirken. Gemäß den Zahlen des Welternährungsprogramms der UNO beenden in Guatemala nur 6 von 10 Kindern die Primarschule. Ein Fünftel der 15- bis 24-Jährigen sind Analphabeten.
Si no tenemos educación, los avances en la cultura no hay cambios, ¿verdad? No se pueden modificar los patrones que a veces son.
Ohne Schulbildung wird es in Guatemala kaum einen Wandel der alten Gewohnheiten geben. Bei der Ernährung zahlt vor allem die arme Bevölkerung wegen des mangelnden Wissens einen hohen Preis. Die Menschen spüren vielleicht, dass bestimmte Traditionen ihnen Nachteile bringen. Sie werden diese Traditionen aber nicht aufgeben, solange sie nicht verstehen, warum sie dies tun sollten. Und diese Ignoranz ist eine direkte Folge des mangelnden Zugangs zur Bildung, unter der so viele Guatemalteken leiden.
Die Sozialarbeiterin Sandra Varillas bestätigt, dass die meisten unterernährten Kinder aus jenen Landesteilen mit der schlechtesten Ernährungssituation im Spital San Juan de Dios gepflegt werden müssen.
Regularmente tenemos muchos niños del interior del país, de áreas de pobreza y extrema pobreza.
Wir nehmen vor allem Kinder aus Regionen auf, wo extreme Armut herrscht, wo die soziale und wirtschaftliche Lage sehr schwierig ist.
Wie ist die Lage vor Ort, in den abgelegenen Dörfern, wo es an Mais, an Nahrungsmitteln, an allem fehlt? Wir fahren durch ein Bergbaugebiet ins Departement Zacapa, 200 Kilometer im Nordosten von Guatemala-Stadt, auf einer steilen Schotterstraße zum Weiler Cerro Grande. Unterwegs begegnen uns Dorfbewohner, die ein paar Habseligkeiten aus der Stadt hochschleppen. Dabei beobachten wir, wie sich die Männer auf Eseln tragen lassen, während die Frauen die Lasten auf dem Rücken tragen. Weit unten im Tal, im Einzugsgebiet des Rio Grande-Flusses, blitzen riesige mit weißen Planen bedeckte Melonenplantagen auf. Früher wurde hier Tabak angebaut, wissen meine Begleiter vom UNO-Welternährungsprogramm zu berichten. Jetzt wird die ganze Gegend um Zacapa von der Drogenmafia beherrscht. Die Drogenbarone verpachten das fruchtbare Land an internationale Konzerne, damit diese die geernteten Melonen im Hafen von Puerto Barrios für den Export verschiffen können. Auf dem Hauptplatz von Cerro Grande werden wir von der Dorfbevölkerung erwartet. Kinder, Frauen, Männer, Hühner, Schweine, Ziegen, Hunde und Katzen tummeln sich auf dem Lehmplatz. An den steilen Hängen der Umgebung stechen die verdorrten Maisfelder ins Auge. Magdaleno de la Cruz, der Gemeindevorsteher, erklärt, woran die Menschen leiden.
El problema más apremiante es la alimentación de las familias.
Was uns am meisten drückt, ist die Ernährung der Familien. Sie haben zu wenig zu essen für ihre 4, 5 Kinder. Den Eltern fehlt das Geld, Nahrungsmittel unten in der Stadt zuzukaufen. Manchmal haben sie Arbeit, einen Tag hier, einen Tag dort, und dann haben sie wieder nichts. Die Familien leiden.
Auch hier, in Cerro Grande, geht es um Mais und Bohnen und um das Klima, das jedes Jahr unberechenbarer geworden ist, wie der Gemeindevorsteher erzählt.
Mire, no alcanza, pero sí llega a un determinado tiempo que es poco lo que compramos.
In einem normalen Erntezyklus reicht der Mais wenigstens für einen Teil des Jahres. Jetzt müssen wir fast das ganze Jahr Mais dazu kaufen, weil die Trockenheit gute Ernten verunmöglicht. Das Gleiche gilt für das andere Grundnahrungsmittel, für die Bohnen. Manchmal ernten wir, manchmal nicht. Letztes Jahr regnete es zu viel. Wir verloren die gesamte Bohnenernte. Im laufenden Jahr regnete es zu wenig, mit dem gleichen Ergebnis.
Die Aussichten sind schlecht für die Bewohner von Cerro Grande. Das trifft besonders auf junge Leute zu. Maynor de la Cruz ist 25 Jahre alt. Er sitzt in Jeans, Leibchen und einem Mobiltelefon am Gurt vor einer Lehmhütte.
No tengo trabajo. Sí, aquí sembrando palitos, la ayuda que lo están viniendo nada más.
Ich habe keine Arbeit. Ich helfe hier halt bei der Aussaat. Sonst gibt es nicht viel zu tun. In die Stadt nach Zacapa gehe ich nur, um Lebensmittel zu kaufen, Zucker zum Beispiel oder Seife. Wenn es Arbeit gibt, ist sie meistens nur für ein paar Monate. Vor 2 Jahren hatte ich eine Stelle als Wächter in einem Lagerhaus und seither habe ich nichts gefunden.
Nicht besser geht es den Frauen. Sie sind im und um die Lehmhütten beschäftigt. Sie kochen, stellen die heißen Maisfladen her. Hilda kauert in einer Lehmhütte am offenen Feuer, wo sie über einem heißen Stahlblech Maisfladen bäckt. Mit einem Mörser zerreibt sie die Maiskörner zu einem Teig, benetzt die Masse und klopft sie zwischen den Händen flach. Es geht darum, die eintönige Diät mit dem Anbau von Gemüse zu verbessern.
Ein Senior hat uns Setzlinge gebracht, damit wir Auberginen pflanzen können. 40 Frauen machen am Gemüseprojekt mit. Wir haben die Setzlinge auf einer ebenen Stelle unten am Bach sofort in den Boden gesteckt. Wasser gibt es dort genug. Die Pflanzen wachsen rasch. Nach 2 Wochen sind sie schon ordentlich gewachsen.
Frauen, Männer, Junge und Alte kämpfen. Guatemala kann die komplexen Probleme im Land nicht allein lösen. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, PNUD, ist in Guatemala aktiv, verteilt Nahrungsmittel und leistet in den Medien Aufklärungsarbeit. Die UNO-Agentur hat 8 Millenniumsziele formuliert, wie Hunger, Unterernährung, Kindersterblichkeit und Analphabetismus bis ins Jahr 2015 vermindert werden könnten.
8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Die Agentur hat auch die Zahlen zusammengetragen, wie es in Guatemala um die Maiswirtschaft steht. Mais ist in Guatemala das wichtigste landwirtschaftliche Anbauprodukt mit einer Anbaufläche, welche etwa der Fläche des Kantons Graubündens entspricht. Guatemala konnte sich bis Mitte der 1980er Jahre selbst mit Mais versorgen. Radikale Marktöffnungen, Klimaveränderungen und regionale Freihandelsabkommen haben dazu geführt, dass die Maisproduktion in Guatemala heute kaum mehr konkurrenzfähig ist. Die Maishektarerträge sind in Guatemala 3-mal tiefer als im Weltdurchschnitt. Das Maisdefizit in Guatemala steigt auch deshalb, weil vor Ort immer mehr Mais für den Industriesektor, für Futtermittel und die Mehlproduktion verwendet wird. In die Lücke sind die USA gesprungen, von wo Guatemala den meisten Mais importiert. Der Weltmarktpreis für Mais ist relativ stabil, weil die Weltproduktion von jährlich rund 650 Millionen Tonnen konstant ist. Von dieser Gesamtmenge gelangen nur etwa 80 Millionen Tonnen Mais überhaupt auf den Weltmarkt, wie im neuesten Bericht der Welternährungsorganisation FAO zum Thema Mais nachzulesen ist. Mais ist in Guatemala das zentrale Nahrungsmittel, das die Hälfte aller Kohlenhydrate und zwei Drittel der Proteine liefert. Diese einseitige Abhängigkeit vom Mais birgt große Gefahren, wie Claudia Santiso in Guatemala-Stadt schildert. Mais bildet nur dann eine ausgewogene Diät, wenn sie mit Bohnen angereichert wird.
Bohnen und Mais getrennt bilden keine gute Diät. Wenn also die Guatemalteken nur Mais oder Bohnen essen, würden wichtige Nährstoffe fehlen. Nur zusammen und mit den Aminosäuren beider Produkte ergibt sich eine Ausgewogenheit, die gleichwertig mit tierischen Proteinen ist. Damit das Verhältnis stimmt, braucht es pro Maisfladen einen Esslöffel Bohnen.
Wäre Mais in Guatemala nur ein Nahrungsmittel und nichts weiter, ersetzbar durch Reis oder Kartoffeln, wäre die permanente Ernährungskrise im Land vielleicht einfacher zu lösen. Claudia Santiso, die Expertin der UNICEF, weist jedoch darauf hin, dass Mais untrennbar mit dem Maya-Kosmos verbunden ist.
El maíz es realmente como la base de subsistencia para la cultura guatemalteca.
Mais ist das Lebens- und Überlebensprodukt der guatemaltekischen Kultur. Mais dominiert die Küche zusammen mit den Bohnen. Die beiden Produkte machen die Menschen im Land nicht nur satt, sondern sie haben eine enorme historische und kulturgeschichtliche Bedeutung. Mais wird angebetet, er ist das Fundament der gesamten Maya-Kultur.
Para la subsistencia de toda una cultura.
Kommt nicht erst das Essen und nachher die Kultur, frage ich Claudia Santiso, sind die Menschen nicht bereit, auf andere Nahrungsmittel auszuweichen, wenn der Mais knapp ist im Land?
Es muy difícil, y sobre todo pensando a corto plazo,
Das ist in Guatemala sehr schwierig, besonders in der kurzfristigen Perspektive. Ich glaube, es ist unmöglich. Die Essensgewohnheiten gehören zum Schwierigsten, wenn man sie ändern will. Und vergessen Sie nicht, es fehlt nicht nur an Mais. 56% der guatemaltekischen Bevölkerung lebt in Armut. Viele Familien haben keine Mittel, um auf andere Nahrungsmittel auszuweichen, selbst wenn sie verfügbar wären.
Wie wir gehört haben, werden in Guatemala auf großen Ländereien, die sehr fruchtbar sind, Früchte wie Melonen für den Export in die USA angebaut. Die Struktur des Landbesitzes von Guatemala fördert diese Entwicklung. Weniger als 1% der Oberschicht besitzt 80% des landwirtschaftlich nutzbaren Grund und Bodens. Bei den tiefen Hektarerträgen bei Mais entscheiden sich viele Großgrundbesitzer für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die hohe Renditen versprechen, so wie das in der guatemaltekischen Zuckerindustrie zu beobachten ist. Wer in Guatemala einen landwirtschaftlichen Markt durchstreift, dem kommen Zweifel auf, ob die heute lebende indigene Bevölkerung aufgrund ihrer kulturellen Bindung auf Gedeih und Verderb mit dem Mais verbunden ist. Ich stelle diese Frage Araceli Akiviria, einer Maya-Studentin, welche politische Arbeit für das strategische Bündnis WINAC leistet.
No, eso es mentira. Lo que sucede es que la parte norte, pienso yo, está muy perdido todo esto de la cultura.
Das stimmt nicht. Richtig ist, dass sich in verschiedenen Landesteilen, wie im Norden, viele kulturelle Bindungen, wie zum Beispiel die traditionelle Kleidung und auch Essenstraditionen, verloren haben. Früher haben die Mayas geniale Baumeister und Astronomen hervorgebracht, die sich in der Vergangenheit von Mais, Bohnen und Kakao ernährt hatten. Und vergessen Sie nicht, die Mayas sind und waren große Kenner der Heilkräuter. Leider verlieren sich diese Kenntnisse immer mehr in unserer Zeit. Ich komme aus dem Westen von Guatemala, aus Quetzaltenango. Dort pflanzen und essen wir Kartoffeln, Rüben, Brokkoli, Tomaten und Zwiebeln. All das essen wir.
Mit der Globalisierung der Weltwirtschaft kommt auch der genetisch veränderte Mais, der Genmais nach Guatemala. Transgener Mais, also genetisch veränderte Sorten, die bestimmte Gene aus Bakterien im Maisgenom enthalten, soll die Schädlingsbekämpfung erleichtern, weniger Pflanzenschutzmittel erfordern und höhere Erträge abwerfen. Das Thema ist umstritten und bei der indigenen Bevölkerung weitgehend tabu. Guatemala ist neben Mexiko jenes Land mit den meisten Maissorten. Claudia Santiso, die Ernährungsspezialistin der UNICEF, meint dazu:
Der Begriff transgener Mais löst Alarm aus. Aber vom Begriff, vom Wort sollten wir uns nicht erschrecken lassen. Wenn Sie in indigenen Gemeinden von Guatemala von transgenem Mais reden, bricht Alarmstimmung aus. In Ihrem Verständnis ist transgener Mais schlecht und das muss vielleicht nicht zwangsläufig so sein.
Araceli Santiso erklärt, wie in Guatemala mit der heiklen Frage umgegangen werden könnte.
Cuando uno dice transgénico, tampoco es de asustarse, sino que hay que ver qué es lo que significa la especie de transgénico, qué es lo que se quiere introducir.
Wir haben Vorbehalte und gleichzeitig müssen wir genau studieren, was transgener Mais ist. Wir sollten uns nicht zum Vornherein erschrecken lassen. Vielleicht brauchen wir in Guatemala keinen Genmais. Was wir brauchen, sind resistente, tolerante Maissorten, welche die immer länger werdenden Trockenperioden aushalten. Für die Heranbildung dieser resistenten Sorten braucht es Technologie und Wissen vor Ort. Der Unterschied zum Genmais besteht darin, dass dieser nur importiert wird. Vor Ort wird nichts gemacht.
Das Leben der Maismenschen in Guatemala wird in Zukunft kaum leichter werden. Wo Hunger, Unterernährung und Krankheit herrschen, tritt die Kultur erfahrungsgemäß in den Hintergrund. Das ist in Guatemala nicht anders. Wo ist er heute, dieser Maismensch, der im epochalen Roman von Literatur-Nobelpreisträger Asturias lebt? Wo sehen wir ihn? Carlos Alarcón, Friedensbeauftragter der Erzdiözese von Guatemala, äußert dazu einige Vermutungen.
Der Maismensch verkauft Kaugummi, Zeitungen und Schuhe in den Straßen von Guatemala. Er arbeitet noch immer auf dem Feld, aber er ist auch in den Bürotürmen. Traurig ist, dass dieser Maismensch, dieser Guatemalteke, noch immer mit gesenktem Kopf und ohne Stimme ist. Er lebt ohne die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen und zu fordern.